Ich weiß nicht, wie euch das geht in eurem geistlichen Leben. Egal, wie lange wir schon mit Gott unterwegs sind, es gibt immer Zeiten und Stellen in unserem Leben, wo es uns schwerfällt, die geistliche Wahrheit, um die es geht. Also ich bin ein Kind Gottes, ich bin erlöst, meine Schuld ist mir vergeben, Gott ist ein barmherziger Vater. All diese Sätze, all diese Bekenntnisse, all das, was wir gerne auch in Gebeten bezeugen, ist richtig. Und doch haben wir manchmal den Eindruck, es mag sich nicht so recht in unserem Herzen mit mir verbinden. Es ist richtig und doch bleibt es so weit vor mir. Es ist nicht in mir lebendig. Wie kommt es dazu, dass die Aussage, ich bin ein Kind Gottes, mich bewegt, mich innerlich tief berührt, emotional beteiligt? Von Martin Luther wird erzählt, dass er als Mönch es ernst meinte, mit Gott zu leben. Und ich aus meiner Distanz zu ihm über die Jahrhunderte hinweg wäre weit davon entfernt zu sagen, er hat in dieser Zeit nicht mit Gott gelebt. Er hat es ernst gemeint. Er hat mit ganzem Herzen Gott gedient. Und doch hat er gemerkt, irgendwie braucht es etwas anderes. Und er hat angefangen, die Bibel zu übersetzen. Und es war der Römerbrief, an dem er eine ganz tiefe Erkenntnis hatte, die wirklich für ihn revolutionär war. Sie war letztlich nachher die Grundlage für die Reformation. Und es war diese tiefe Erkenntnis, ich bin ein Kind, ich bin Sohn Gottes durch die Erlösung Jesu Christi. Im Glauben an Jesus Christus werde ich zum Kind Gottes und werde ich zum Sohn Gottes. Ich gehöre in die Familie Gottes. Christus ist mein Mitbruder. Was war da passiert? Was ist da an und bei Martin Luther passiert in seiner Studierstube? Ich will heute uns mitnehmen in einen Text, der anknüpft in diesem Monat an dieses Thema dieses Monats. Wir haben Pfingsten, wir haben einige Predigten gehört über und zum Heiligen Geist. Und ich will auch heute an dieser Stelle für diesen Monat noch einmal diesen Aspekt des Geistes Gottes aufgreifen. Das Kapitel Römer 8 ist recht lang. Deshalb werde ich es jetzt hier nicht einzeln lesen. Ich empfehle es einfach mal eurem Studium daheim zu Hause an. Ich möchte mit uns einige wenige Aspekte aufgreifen, die uns auf der Spur ein Stück weiterbringen. So hoffe ich, dass wir entdecken, ich bin Kind Gottes. Wir lesen ab Vers 14. Römer Kapitel 8 ab Vers 14. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Oder hier heißt es sogar, sind Söhne Gottes. Hier ist also die männliche Gruppe angesprochen. Daher dann der Bezug, sind Söhne Gottes. Wir sind in einer Zeit, in der die Frauen genauso angesprochen gehören. Und deshalb heißt es, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Oder wenn wir es zusammenfassen, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. Das kann jeder bekennen. Der Mann, die Frau. Ich bin ein Kind Gottes. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Und jetzt spricht Paulus die Leser oder die Zuhörer des Briefes an, wenn er verlesen wurde. Er sagt den Römern, den Christen in Rom, in verschiedenen Hauskreisen und Gemeinden, er spricht die Gläubigen in Rom an, ihr habt doch nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft, der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann auch Erben, Erben Gottes, Miterben Christi und wenn anders wir mitleiden, um auch mitverherrlicht zu werden. Ich lese dann weiter, noch Vers 18. Ich schätze, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit in keinem Verhältnis stehen zu der zukünftigen Herrlichkeit, die sich an uns offenbaren wird. Zunächst einmal bis hierhin. Das Wunderbare an diesem Text bedeutet für mich, dass Gott, dass das Handeln Gottes beschrieben wird, was der Geist Gottes an uns, bei uns, in unserem Herzen tut. Paulus schreibt an eine Gemeinde, an die Römer, die er nicht kennt, und sein Gedankengang, er entfaltet sein ganzes Evangelium, sein Gedankengang war von den Kapiteln 6, 7, 8, er hat von der Taufe und dem, was in der Taufe geschehen ist, kommt er zu diesem Punkt zu sagen, wie wird das Heil, wie wird die Erlösung, wie wird die Vergebung, wie wird das große Geschenk, das Gott uns in Jesus Christus macht, für uns persönlich lebendig erfahrbar? Wie wird es erfahrbar, dass ich erlöst bin? Wie geschieht dies? In einem schwachen Vergleich, so will ich es machen, weil es gerade auch passiert ist, wir könnten vielleicht entdecken, man kann die Lüstern, die wir hier oben hängen haben, die Lampen, wenn sie aus sind, sind sie Lampen. Wenn sie aus sind, haben sie trotzdem Glühbirnen oder heute LED-Leuchten. Wenn sie aus sind, bleibt die ganze Funktion eigentlich erhalten. Es ist eine Lichtquelle, aber dunkel. Alles ist da. Die Materie ist da. Das Materielle, was es braucht, ist da. Aber was es zum lebendigen Leuchten bringt, das fehlt. Paulus sagt, aus euch selbst, in diesem wenigen Vers, den ich jetzt gar nicht gelesen habe, ihr als Menschen mit eurem Fleisch, ihr als Menschen allein, könnt Gott nicht gefallen. Ihr könnt nicht das neue Leben aus euch selbst machen. Es braucht einen Impuls von Gott. Und dieser Impuls von Gott ist, dass der Geist Gottes wie ein Strom des Friedens, wie ein Strom der Kraft zu fließen beginnt und in mir zu leuchten beginnt, was von Gott kommt, nämlich Licht. Glanz, Herrlichkeit. Nicht vollendet, nicht perfekt, aber in mir leuchtet die Kraft von Gott auf. Der Geist Gottes, der mich leiten will, der sich mir mitteilt, macht mir klar, macht mir deutlich, steckt mich an mit der Botschaft und der emotionalen Freude, ich bin ein Kind Gottes, ich bin erlöst. Ich bin erlöst. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Gott hat alles vorbereitet. Gott hat uns in Christus erlöst. Er hat uns die Botschaft mitgeteilt. Und er hat uns Pfingsten Anteil gegeben an seinem Heiligen Geist. Ich gebe zu, dass wir in unserer Tradition als Baptisten da noch ein bisschen ein paar Brikett und ein paar Holzscheite auf das Feuer legen könnten, um da mehr Dynamik unter uns zu entfalten. Das geht gern, können wir gerne machen. Aber grundsätzlich bleibt es, der Geist Gottes hat uns berührt, die Augen geöffnet für Christus. Nur deshalb können wir glauben. Weil in uns durch den Geist Gottes sozusagen der Schleier von den Augen genommen worden ist. Wir sehen das Kreuz, wir hören die Botschaft von Jesus Christus. Und wir spüren und erkennen in uns, das hat Gott für mich getan in Jesus. Ich glaube ihm. Und ich merke, ich werde verändert. Mein Herz kann sich öffnen im Glauben zu Gott. Ich kann ihn erkennen. Kann ihm mein Herz übereignen. Das ist ein Geschehen Gottes an uns durch seinen Geist. Das allein ist schon Wirkung des Geistes Gottes. Und dann ist es Paulus aber wichtig, dass das nicht nur bei diesem ersten Eindruck bleibt. Ihr alle entdeckt das. Also ich habe ja nun wunderbarerweise vor ein paar Monaten einen Enkel bekommen, ein Enkelmädchen, kein Enkelsohn, eine Enkelin. Und ich muss im Anblick dieser kleinen, süßen Dame immer wieder mich darüber wundern, wie Gott mit uns umgeht. Wir sind als Kinder von Gott gezeugt. Und dann denke ich mir, was sieht Gott, wenn wir als Kinder von Gott gezeugt sind? Dann sieht er uns in uns ein kleines Baby, Junge oder Mädchen. Und was macht so ein kleines Baby? Wenn es gut geht, setzt es Speckrollen an. Moppelbacken. Es ist in der Regel gesund und wir sind dankbar und froh darüber. Was macht es sonst noch? Es schwitzt, wenn es zu heiß ist. Es schreit, wenn die Hosen voll sind und es schreit, wenn es Hunger hat. Und es schreit und nödelt und trielt, wenn der erste Zahn kommt. Aber das tut der Liebe der Eltern keinen Abbruch. Und wir wären eigentlich alle weit davon entfernt zu sagen, dieses Kind ist noch kein Kind, ist auch kein Mensch. Es kann nicht reden, es hat kein Abitur, hat keine abgeschlossene Ausbildung. Ein Kind Gottes beginnt, es bekommt von Gott Leben geschenkt. Und dann ist es auf dem Weg und muss lernen, wie wir als Mensch auch, wie unsere Kinder auch. Wir müssen lernen zu leben. Wir müssen lernen, mit der Hand zu greifen. Wir müssen lernen, sozusagen mit dem Popo so lange zu wackeln, bis wir krabbeln können. Und irgendwann entdecken wir, das Leben ist oben und wir wollen unbedingt so laufen, wie Mama und Papa läuft. Und dann ziehen wir uns hoch und versuchen, mit unseren wackeligen Beinen zu laufen. Und so oft wir auch hinfallen, wir stehen immer wieder auf. Ein ganz langer, langer, langer Prozess des Wachsens, des Reifens, des Werdens liegt in der menschlichen Existenz. Im geistlichen Leben nicht weniger. Gut, es ist insofern ein klein wenig verschoben, weil wir ja als meistens denkende und redende und schon gut erwachsene Menschen das Evangelium hören und darauf reagieren können. Und doch im Geistlichen ist es so, dass wir lernen müssen, an der Hand und unter der Leitung des Geistes zu leben, zu gedeihen, zu reifen, zu werden, was Gott für uns vorbereitet hat. Und deshalb schreibt Paulus, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Das heißt, wir sind in der Lage zu spüren, ob der Geist Gottes an mir arbeitet. Wir sind in der Lage zu spüren und wahrzunehmen, da ist jemand, der in mein Ohr, in mein Herz etwas flüstert. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem jungen Mann unserer iranischen Gruppe, der einen wunderbaren Satz sagte. Ich weiß gar nicht, ob er das weiß, was er mir da ins Herz nochmal so zum Leuchten gebracht hat. Er sagte, weißt du, Pastor, wann immer ich die Bibel lese, redet das Buch zu mir, als wäre es nur für mich geschrieben. Ja, Halleluja. Das ist der Geist Gottes in Aktion. Ich lese etwas, jeder Mensch kann die Bibel lesen, jeder. Aber die, die plötzlich spüren, dieses Wort meint mich, dieses Wort gilt mir, das ist eine Verheißung für mich. Das ist ein Wort, das zu mir im Herzen spricht und ich merke vielleicht sogar in mir fast eine körperliche Reaktion, wie ich aufgeregt werde, wie es mir. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, wo es heißt, dadurch schnitt es ihr Herz. Das ist so ein, das kann man gar nicht nur mit diesen Worten eigentlich beschreiben. Wir spüren in uns, es trifft mich. Jeder wird andere Worte dafür gebrauchen, aber der Vorgang ist derselbe. Es trifft mich. Der Geist Gottes, der das Wort an mein Herz bringt, und ich jetzt mit meinem menschlichen Verstand, mit meinem menschlichen Geist kann verstehen, was Gott sagt und was Gott meint. Die sich nun vom Geist Gottes leiten lassen, Das ist das Kriterium und das ist der Prozess, den die Bibel beschreibt. Menschen, die mit Gott vertraut leben, die mit dem Geist Gottes leben, die das Reden des Geistes in ihrem Herzen spüren, die mit geöffneten Augen sehen, wo Gott manchmal hinzeigt und was Gott mir wichtig macht, die sind Kinder Gottes. Es geht Gott nicht darum, dass wir einen ganz bestimmten Taufschein haben. Es geht Gott nicht darum, dass wir irgendwo Mitglied sind. Es geht Gott darum, dass wir zu einer Gemeinschaft und Gemeinde gehören, wie zu einer Familie. Ja, aber dass wir leben, dass wir lebendig sind, dass der Geist Gottes uns berührt und lebendig gemacht hat. Darum geht es Gott. Gott will Kinder, die leben, die lebendig sind, die strampeln, die laufen, die reden, die sich beschweren, die lachen, die weinen, die zu ihm kommen und ihn um Hilfe bitten. Gott will Kinder, mit denen er leben und reden kann. Ihr habt doch nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Gemeinde zu Ephesus schreibt Paulus an einer anderen Stelle, in Jesus Christus sind alle Grenzen, die es vorher gab, niedergerissen. Etwas grundsätzlich Neues ist geworden durch Jesus Christus, nämlich, dass alle die Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, die an Gott glauben, die an Jesus Christus glauben, zu einer neuen gemeinsamen Familie zusammengestellt werden. Das finde ich großartig. Und ich mache da mal aus meinem Herzen kein Hehl. Ich erlebe und habe das auch wieder jetzt am Freitag erlebt, wenn wir mit drei unterschiedlichen Konfessionen zusammen ökumenischen Gottesdienst feiern. Ich weiß, dass jeder eine unterschiedliche Haltung dazu hat. Ich sage euch meine. Mich begeistert die Erfahrung, dass der Geist Gottes Menschen sammelt, denen Christus in der Mitte ihres Herzens wichtig ist. Und dass ich dort erleben kann, dass Grenzen verschwimmen. Dass man, wenn man miteinander singt und betet, nicht mehr sagen kann, ha, der betet aber katholisch. Nein, der betet lebendig zu Jesus, seinem Herrn, der ihn erlöst hat. Und man kann auch nicht sagen, ha, der betet aber verwässert, der ist Baptist, der hat es mit dem Wasser. Nein, der betet mit dem Herzen und preist Gott und lobt ihn, weil er Jesus Christus im Herzen hat. Und ich freue mich auf den Himmel. Ich freue mich auf den Himmel, wenn dort keine Grenzen mehr sichtbar sind. Und wenn wir plötzlich Freude und Spaß mit frommen Leuten haben um uns herum, die früher einmal in unserem sogenannten Feindeslager waren. Aber Gott hat sie erlöst. Gott hat sie reingenommen in die Familie und sagt, gehört alle zu mir. Nicht alle Kinder verstehen sich immer gut. Kann schon sein. Aber Gottes Sehnsucht ist, und das ist das Wirken des Geistes Gottes, Menschen, die in ihrem Herzen Christus tragen, die Gott loben, in der unterschiedlichsten Art und Weise zusammenzubringen unterm Kreuz, weil das ist der Ort, wo von der Zeichen des Kreuzes wie ein Pluszeichen Gott die Menschen verbindet, die sich leiten lassen durch den Geist Gottes. Ich finde das herrlich. Ich finde es herrlich zu spüren und zu sehen, wie der Geist Gottes an den unterschiedlichsten Menschen wirkt. Und viele Menschen hören Gott auf unterschiedliche Weise. Aber die Wirkung ist, sie entdecken, wer Jesus ist. Die Wirkung ist, sie spüren in ihrem Herzen, ich gehöre zu Gott, ich bin Kind Gottes. Und das Faszinierende, was Paulus hier beschreibt, ist, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wie wir auch gesungen haben. Wir müssen uns nicht wieder ängstigen. Wir müssen vor Gott nicht Angst haben, oh, mache ich alles richtig. Sondern die Botschaft ist, hier hat eine Veränderung stattgefunden. Du gehörst zur Familie. Du bist Kind. Kinder machen nicht immer alles richtig. Kinder regen einen manchmal auf, aber sie bleiben Kinder. Sie bleiben meine Kinder. Sie bleiben es. Wir bleiben Gottes Kinder. Auch wenn wir sagen müssen, Vater, da habe ich Bockmist gebaut. Ich bleibe sein Kind. Seine Arme der Barmherzigkeit sind ausgestreckt und laden mich ein, zurückzukommen zu ihm, der vergibt, erneuert, mich reinwäscht, mir neu Mut zuspricht, es weiter zu versuchen. Der Geist Gottes bezeugt meinem Geist, so schreibt Paulus. Der Geist Gottes kommt und hilft mir in meinem Inneren mit dem, was ich denken und verstehen kann, zu erfassen, ich bin Kind Gottes. Das ist etwas, was der Geist Gottes an mir tut. Wenn wir ein klein wenig weiterlesen, Vers 26 folgende, da heißt es, ebenso nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Wir wissen ja nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gehört. Da tritt der Geist selbst für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, kennt das Trachten des Geistes, dass er nämlich nach Gottes Willen für die Heiligen eintritt. Das ist eine wunderbare Stelle, die deutlich macht, dass der Geist Gottes in uns betet. In uns, für uns beim Vater eintritt. Johannes der Evangelist nennt den Heiligen Geist den Parakleten, den Beistand, der neben mir an meiner Seite steht und mein Anliegen, mein Leben vor Augen hat und dieses Anliegen vor Gott bringt, entfaltet und vertritt. Das ist wunderbar. Der Geist Gottes betet in mir, damit ich sozusagen auf meinem Lebensweg nicht stolper, in der Kurve herausgetragen werde, sondern dass ich in meinem Leben und bei meinem Leben wirklich weiterkomme, gedeihe, dass ich wachse, dass ich reife. Aber es hat diesen ganz kleinen Haken, dass ich mich immer wieder selber bewusst in die Gegenwart Gottes, ich sage es jetzt mal ein bisschen schwierig im Deutschen, okay? Ich muss mich immer wieder in die Gegenwart Gottes suchen. Das ist kein Selbstgänger. Es braucht immer eine gewisse Zeit, bis alles, was in mir tobt, an Gedanken zur Ruhe kommt und ich spüre und sehe, wer und wo Gott ist. Meine Frau und ich, wir telefonieren täglich, meistens abends so, Tagesbericht. Und dann gibt es so Situationen, wo sie mit einem Mal sagt, sag mal, was machst du noch? Was machst du nebenbei? Meistens gucke ich Fußball, aber was machst du nebenbei? Sie kriegt also mit, dass wir zwar telefonieren, aber ich nicht bei der Sache bin. Sie kriegt an meiner Art zu reagieren mit, der sagt immer ja, aber an der falschen Stelle. Immer so zeitverzögert. Oder ich habe jetzt zweimal gefragt, er hat nur geknurrt. Was macht der nebenbei? Und mir ist das so zu einem Bild geworden für das Verhältnis auch zu Gott. Manchmal in unserem geistlichen Leben läuft das so ab, wir machen nebenbei irgendwelche Sachen, wir sind mit so vielen Dingen beschäftigt, wir sind nicht dabei und hören Gott zu, wir sind nicht wirklich konzentriert, wir sind nicht bei der Sache, wir sind nicht bei Gott mit unserem Herzen, wir sind noch bei vielen anderen Sachen. Wir werden das Reden und die Stimme Gottes nur hören, wenn es uns gelingt, immer wieder einmal uns bewusst zu machen, ja, ich muss mich in die Gegenwart Gottes suchen. Es ist dieses Warten und Abgeben und Beten und Rufen zu Gott, dass mein Herz still wird und ich spüre, er redet zu mir und ich höre ihn. Und er hört mich, er sieht mich. Und der Geist Gottes betet in mir und er betet nur gute Sachen. Er weiß, was gut ist, was Gott will und was mir gut tut. Wenn mir die Worte fehlen, betet der Geist Gottes. Und dann schließt Paulus und ich auch mit diesem wunderbaren Schluss von Römer 8. Es gibt eine Sprache, die hat eine besondere Schönheit. Aufgrund dessen, was sie beschreibt, also weil es um den Inhalt geht. Und es gibt so Situationen, wo ein schöner Inhalt auch eine schöne Sprache braucht. Und wenn das zusammenkommt, das finde ich immer wie eine Sprachoper. Das ist einfach schön. Ich lese uns einen solchen schönen Text vor. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer ist dann wider uns? Er, der seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern ihn für uns dahingegeben hat, wie sollte er uns nicht mit ihm alles schenken? Wer wollte gegen Auserwählte Klage erheben? Gott selbst ist es ja, der rechtfertigt. Wer wollte verdammen? Christus Jesus, der gestorben ist oder mehr noch, der auferweckt wurde, der zur Rechten Gottes ist. Er ist es, der für uns eintritt. Wer will uns trennen von der Liebe Christi? Trübsal? Bedrängnis? Oder Verfolgung? Oder Hunger? Oder Blöße? Gefahr? Schwert? Es steht zwar geschrieben, um deines Namens willen mordet man uns Tag um Tag. Wir sind Schlachtschafen gleich geachtet. Aber in all dem obsiegen wir durch den, der uns geliebt hat. Eigentlich müssten wir hier so einen XL-Sieg lesen. Obsiegen ist Siegen mal zwei. Das Wort, was hier steht, meint eigentlich mehr als nur einmal siegen. Meint siegen, siegen, also übersiegen, obsiegen. Das ist uns oft verloren gegangen. Noch einmal, aber in all dem obsiegen wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Herrschaften, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Halleluja. Möge der Geist Gottes uns helfen, diese Freude und diese Begeisterung mitzunehmen in die nächste Woche. Darüber, dass wir Kinder Gottes sind und dass uns nichts von seiner Liebe zu uns trennen kann, weil sein Vaterherz für uns schlägt. Amen.